Eine neue Folge MT5. Die Nachtwache bekommt Verstärkung von dem Baumeister, nämlich die wilde Crossbowman. Ja, herzlich willkommen zurück hier bei MT5. Marcel wieder hier. Heute gibt es wieder eine News-Folge, natürlich wie immer mit ersten taktischen Überlegungen, und zwar zur neuen Nachtwache-Einheit, nämlich den Bilder Crossbowman. Die Nachtwache ist ja unterteilt in drei Orden, die Stewards, also die Kämmerer, die Bilder, die Baumeister und die Ranger, also die rausgehen und nach den Wilddingen suchen und sie gegebenenfalls zur Strecke bringen. Und momentan gibt es bisher Ranger-Einheiten und Bilder-Einheiten, Steward-Einheiten haben wir noch nicht gesehen. Von den Bildern gibt es bisher nur die Scorpion, also den Skorpion. Und jetzt kommt die zweite Bildereinheit, nämlich die Crossbowmen, raus. Das heißt, die sind schon irgendwie, was ja auch bei Baumeister irgendwie passt, ein bisschen mehr auf dieses Technische und Verteidigung, Artillerie, Fernkampf, wie auch immer, ausgelegt. Die Bilder Crossbowmen, wir kommen einfach direkt mal zu den Werten. Und danach werde ich dann ein bisschen was dazu sagen, mit welchen anderen Commandern und Attachments man die gut kombinieren kann. Wir haben einen durchschnittlichen Bewegungswert von 5. Wir haben eine Fernattacke, nämlich die Crossbow, also die Armbrust, mit einem Wert von 3 plus zum Treffen und dann 7, 7, 3. Das heißt, wir verlieren erst auf dem letzten Rank Würfel. Ich glaube, das ist genauso wie die Bogenschützen von den Lannistern. Nagelt mich jetzt aber nicht drauf fest. Dann haben wir eine Nahkampfattacke, nämlich das Langschwert, Longsword, da das ja eine Fernkampfeinheit primär ist, etwas schwächer ist, trifft nur auf die 4+, hat ein Profil von 6, 5, 3, also Guard-Level. Aber auch, also gegebenenfalls kann man damit auch Schaden machen. Es ist nicht komplett unbrauchbar, aber das Hauptaugenmerk liegt auf jeden Fall auf der Fernkampfattacke. Wir haben einen grandiosen Verteidigungswert von 6+, das heißt Thundering und Flankenboni und so weiter können uns egal sein, da man den nicht weiter verringern kann. Und wir haben einen, und deswegen sollten uns Flanken und Rear-Boni vielleicht doch nicht ganz egal sein, Moralwert von 7+. Das heißt da auf jeden Fall in der Defensive sehr schwach. Aber es ist ja eine Fernkampfeinheit und die sollte am besten keinen Nahkampf des Gegners sehen. Noch zur Fernkampfattacke, die hat genauso wie die anderen Crossbows von den Lannistern Sundering, also minus 1 auf den Verteidigungswert des Gegners und Long Range, also 12 Zoll Reichweite, wobei man ja vor der Fernkampfattacke noch 2 Zoll shiften kann, gerade nach vorne, hinten oder zu den Seiten. Das heißt, im besten Fall kann man dann eine Einheit, die vorher in 14 Zoll war, angreifen. Das ist alles schon mal ganz gut. Ist recht ähnlich zu den Lannister Crossbowmen. Ich gucke gerade nochmal, um einen wirklich Vergleich zu haben, wie das bei denen war. Genau, die haben fast gleiche Werte, haben einen bisschen schwächeren Angriff noch, haben zwar einen 5+ Verteidigungswert, aber dafür nur einen 8+ Moralwert. Genau, kosten 6 Punkte, die von den Lannistern. Die Night's Watch jetzt, wie gesagt, haben noch einen schlechteren Verteidigungswert, da sie vermutlich nicht so auf die gute Rüstung zugreifen können wie die Lannister. Dafür ein bisschen besseren Moralwert, kosten 7 Punkte. Und das hat vor allem einen Grund. Nämlich, dass sie noch eine zusätzliche Order, also einen Befehl haben, und zwar Ready, Aim, Fire. Also anlegen, zielen, feuern, so ungefähr. Wenn diese Einheit der Armbrustschützen von einem Charge getroffen werden soll, dann darf sie, bevor der Gegner seine Charge-Aktion macht, eine Fernkampfattacke, also mit den Armbrüsten gegen diese Einheit, die den Charge macht, abhandeln. Das heißt, jemand sagt an, ja, ich möchte gerne die Crossbowmen chargen und dann können die sagen, stopp, ich würde gerne erstmal auf dich schießen und danach darfst du chargen. Im Idealfall, was der Idealfall ist, da kommen wir gleich noch zu, praktisch kann man dann noch einen Rank zerstören, noch ein paar Wunde machen. Wenn er relativ wenig sowieso hatte, löscht man ihn vielleicht sogar schon aus. Was aber wirklich stark ist an dieser Order, die kennen wir übrigens schon von der Heldenbox. Da gibt es ein Upgrade für die Bilder Ballista, die quasi denen die gleiche Order gibt. Was die Ballista allerdings nicht kann, aber die Crossbowmen schon, sind, wie eben gesagt, 2 Zoll shiften vor jeder Range Attack. Das heißt, wenn ich jetzt gerade von vorne angegriffen werde, kann ich sagen, okay, ich schieße erstmal auf dich. Der Gegner, ich habe ja 12 Zoll Reichweite, wenn der mich angreift, ist der sehr wahrscheinlich schon in Reichweite für meinen Fernkampf. Das heißt, ich muss nicht auf ihn zushiften, um die Attacke zu machen, sondern ich kann 2 Zoll von ihm wegschiften und dann zum Beispiel auf 12 Zoll im Idealfall weg. Und die meisten Einheiten mit einem 5er Bewegungswert können dann gar nicht mehr den Charge schaffen. Oder wenn er halt schon näher dran war, also wenn ich jetzt 10 Zoll weg gewesen wäre, hätte er ja schon eine 5 gebraucht. Das wäre sowieso schon sehr riskant gewesen. Sagen wir mal, er wäre 8 Zoll weg gewesen, hätte eine 3 gebraucht. Auf einmal braucht er, weil ich 2 Zoll zurückgeschiftet bin, eine 5. Und ich habe einen Angriff gegen ihn gemacht. Das heißt, im besten Fall schieße ich ihn, schieße ihm ein paar Modelle weg. Er schafft dann, weil ich die 2 Zoll geschiftet bin, den Charge nicht. Und hat dann erstens seine Aktion vergeudet, steht direkt vor meinem Crossbowman, eventuell etwas out of position. Und muss noch, weil er den Charge verpasst hat, einen Paniktest machen und verliert gegebenenfalls noch weitere Modelle. Das heißt, diese Order hier bei den Ambusschützen, da sie shiften dürfen, extrem gut, noch besser als bei der Scorpion, wobei die gegebenenfalls mehr Wunden macht. Deswegen auch im Gegensatz zu den Lannistern der erhöhte Punktwert von 7. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Einheit. Wie gesagt, durch dieses Shiften als Gegner, wenn man nicht sowieso schon gerade davor steht oder sie halt so ausmanövriert hat, dass sie nicht schießen können, wobei das ja auch wieder, ich kann ja auch 2 Zoll nach hinten und zur Seite shiften und kann dann gegebenenfalls doch wieder schießen, ist das eine echt fiese Einheit. Als Gegner würde ich versuchen, die möglichst zu ignorieren und halt versuchen, mich um den Rest des Gegners zu kümmern und dann halt die Armbrustbolzen, die mir in die Seite fliegen, auszuhalten. Kommt natürlich immer auf die Situation an. Als Nachtwachenspieler kann das schon genau der Effekt sein, den man haben möchte, wenn man die Einheit, das wäre mein Tipp, möglichst an einer Flanke aufstellt, ein bisschen weiter weg, sodass der Gegner wirklich viel investieren muss, um zu denen hinzukommen und dann ja auch noch den Nachteil hat, dass er dann gegebenenfalls den Charge eben nicht schafft durch den Shift, dann erst danach die Runde ran kann und dann haben sie vermutlich schon 3, 4 Salven in ihn reingefeuert, die werden keinen großen Schaden mehr machen. Gegebenenfalls kann man die Einheit dann noch abräumen. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, als wenn man dagegen spielt, eine unangenehme Einheit. Wie gesagt, als Tipp schon auf die Flanke stellen. Ich glaube, man kann in fast jedes Armeekonzept so eine Einheit von denen einkalkulieren oder einbringen. Einfach auf die Flanke mit Karten wie hier. Ich glaube, wer ist die Taktikkarte noch? The Watcher on the Wall, womit man einen freien Marsch machen kann. Wenn der Gegner sich nicht auf sie zubewegt hat, schön in die Flanke positionieren, dann hat man auf einmal einen -2 mit den 7 Würfeln auf die 3 plus, macht man so grob 5 Hits. 5 Hits mit -2 auf den Verteidigungswert können dann schon mal 3, 4 Wunden sein. Das lohnt sich dann schon. Wichtig bei Fernkampfeinheiten zu beachten ist immer noch, ein großer Vorteil von denen ist, dass man das Attackfeld vom Tactics Zone nutzen kann, vom Tactics Board, also vom Taktikbrett nutzen kann, ohne dass man bereits im Nahkampf ist. Das heißt, man hat, wenn man eine Fernkampfeinheit auf dem Tisch hat, diesen Effekt nicht, dass man erstens in der ersten Runde es meistens noch gar nicht benutzen kann und in der zweiten Runde dann dieses, wenn ich dich als erstes charge, dann kann mein Gegner sich das Attackfeld schnappen und hat einen Angriff mehr diese Runde und dadurch ist dieser Bonus, den ich durch den Charge bekommen habe, gegebenenfalls negiert. So kann man halt das Feld schon nutzen, sich den freien Attack sichern und dann trotzdem noch gegebenenfalls die Charges ansagen. Ja. So viel erstmal zum Allgemeinen, wie ich die einsetzen würde. Mehr als eine Einheit sehe ich nicht so richtig, da, wenn ich jetzt nur die habe, habe ich halt quasi dieses Zentrum, was sie, was den Gegner bestrafen kann, wenn er auf die Flanke zu den Crossbowmen läuft, nicht. Und dann kann er halt meine Crossbowmen, wenn ich da jetzt irgendwie vier Einheiten oder so von spielen würde. Ja, eigentlich will ich ja, dass die konstant Schaden machen und er sich nicht so wirklich auf sie konzentriert oder wenn er sich auf sie konzentriert, zu viel aufwenden muss und ich ihn mit meinen anderen Einheiten bestrafen kann und dafür brauche ich die Punkte für die anderen Einheiten. Also ich glaube, maximal zwei, eine auf jeder Flanke, mehr würde ich davon nicht spielen. Gut. Wie gesagt, ich glaube, dass man die in vielen unterschiedlichen Armeekonzepten durchaus sinnvoll integrieren kann. Was mir aufgefallen ist, welche Commander ich für besonders geeignet halte oder interessant, ist einmal Elissa Thorne in der Commander-Version. Und zwar denke ich, dass man den auch durchaus, das passt vielleicht nicht mit allen Karten so gut, aber mit seinen Fähigkeiten schon, in die Crossbowmen reinstellen kann. Denn der hat die Order at any cost, die wir von den Guard Captains von den Lannister kennen. Wenn ich einen Paniktest verpatzen würde, und bei einem 7 plus Verteidigungswert kann es ja schon mal sein, dass jemand versucht, mit der Krone so viel Schaden anzurichten, dass ich doch auf den letzten Rank komme und nur noch drei Würfel würfel, dann kann ich ein Modell killen, um diesen Paniktest doch bestanden zu haben. Das heißt, ich gleiche damit schon mal recht effektiv diesen 7 plus Moralwert, der für die Nachtwache ja ziemlich schlecht ist. Wenn man jetzt mal von den Conscripts, die sowieso ziemlich schlechte Werte in der Verteidigung auch haben, absieht, ausgleichen. Und er hat eine zweite Fähigkeit und die geht sowohl auf Nahkampf als auch auf Fernkampf, nämlich Prey on the Weak. Wenn der Verteidiger einen zerstörten Rang hat, bekommt man plus 1 auf seine Trefferwürfe. Das heißt, man hat da auf einmal 7 Würfel auf die 2 plus, womit man dann so 6 oder 7 Hits hinbekommt. Also eher 6. Und wenn der Gegner schon zwei zerstörte Ranks hat, dann bekommt man auch noch zwei Attackenwürfel dazu. Das heißt, man hat auf einmal 9 Würfel auf die 2 plus. Und das ist schon ziemlich hart. Das heißt, wenn die werden dann, die kann man dann auch gegebenenfalls nicht nur auf der Flanke aufstellen, sondern auch ein bisschen hinter seinen Reihen. Und das, was die Swarm Brothers dann irgendwie angeknackst haben oder so, und nur noch einen Rank hat, kann man mit denen dann mit 9 Würfeln auf die 2 plus und dem Sundering recht sicher abräumen. Genau, zu den Taktikkarten von Elissa. Der hat ja einmal dieses Ruthless Approach, was einfach eine gegnerische Einheit schwächt. Das funktioniert, also hat keine Vorteil oder Nachteil dadurch, dass er in den Armbrustschützen steht. Das Seeing Their Flaws ist ein bisschen geschwächt dadurch, dass man einen Bonus-Effekt bekommt, wenn der Gegner in Short Range zu Elissa Thorne ist. Und das will man ja eigentlich nicht. Ja, kann aber da ja kann aber noch die Order, wenn der Gegner sich doch versucht, sie anzugreifen, ja, quasi verstärken, den Gegner ins Leere laufen lassen, wenn es funktioniert, und dann noch die Karte spielen und ihn panicked und vulnerable machen und die Karte sogar zurückbekommen. Und Pathetic Attempt wird jetzt auf den Crossbows schwierig. Dafür muss man attackiert worden sein von einer feindlichen Kampfeinheit und darf keinen Rank verlieren. Und bei den Verteidigungswert von 6 plus, ja, wird das schwierig für die. Eventuell, wenn man so einen The Shield of the Realms of Man dazu hat und D3 Hits blockt und der Gegner hatte nicht so viele, kann man die dann auch spielen bei den Crossbowmen. Aber wie gesagt, ich würde auch noch viele andere haben und da hat man nur den Zusatzeffekt nicht, dass Elissa Thorne in der Einheit war, die angegriffen wurde. Ein anderer Commander, der, denke ich, ganz gut zu dem passt, ist Othe Yarwick, der ja ein NCU-Commander ist. Das heißt, allgemein relativ einsteigerfreundlich, meiner Meinung nach, da man mehr Punkte im Listenbau frei hat und der hat auch recht einfache Taktikkarten, die verstärken nämlich einfach alle den Angriff. Und wir haben einmal das Mighty Enhancement, was auch unserer Fernkampfattacke Critical Blow und Rerolls geben kann. Und bei Fernkampfattacken ist ja immer so ein bisschen blöd, dass man schlecht an die Rerolls kommt. Und das kann einem diese Karte eben genau geben. Und Critical Blow und Sundering ist immer eine sehr gute Kombination. Vor allem, wenn man es noch geschafft hat, mit den Armbrustschützen in die Flanke zu marschieren und dann diesen -2 auf den Verteidigungswert hat. Und dann mit 7 Würfeln, die man neu würfeln kann, da kann man schon mal 8, 9 Hits rausbekommen. Und dann können die richtig reinhauen. Das Precision Enhancement ist für die nicht so gut, da das Sundering gibt und sie das schon haben. Aber das Serrated Enhancement gibt ihnen noch Wishes. Und wenn der Gegner den Paniktest verpatzt, und hier ist wieder, wenn man das mit der Flanke kombinieren kann, dann hat man sogar ein -3. Das heißt, das wäre doppelt gut. Wird der Gegner auch noch weakened. Das heißt, die erste und die letzte Taktikkarte passen ziemlich gut. Und das mit dem Sundering muss man dann halt irgendwie anders anbringen. Das waren so die beiden Commander, die mir am meisten rausgestochen haben mit den Crossbowmen. Jetzt zu den Attachments noch. Ich würde die ohne Attachment spielen. Es sei denn jetzt den Alistar als Commander. Denn die kosten schon 7 Punkte. Und deren Aufgabe soll, wie gesagt, eher so sein, an der Flanke stehen und den Gegner entweder dafür bestrafen, dass er sich um sie kümmert oder dafür, dass er sie nicht um sich kümmert. Das heißt, eigentlich ist das nur so ein Add-on, so ein zusätzliches, ich bestrafe den Gegner, egal was er tut. Und je mehr Punkte ich in den, in Anführungsstrichen, versenke, desto weniger habe ich, um das auszukosten. Deswegen, da sie mit 7 Punkten ja schon relativ teuer sind, würde ich die eher blank lassen. Ein Attachment sticht aber besonders heraus und deswegen will ich es doch noch besprechen, nämlich Piper mit Untertitel Monkey, der Bogenschütze aus der Nachtwachen-Heldenbox 1, der die Fähigkeit Nimble bringt. Der kostet 2 Punkte, das heißt, man ist dann mit 9 Punkten schon bei einer ziemlich teuren Einheit. Er bringt aber, wie gesagt, die Fähigkeit Nimble, die sagt, vor einer Fernkampfattacke darf ich 3 Zoll shiften. Und danach darf ich nochmal 3 Zoll shiften. Und das ist in Kombination mit der Order von denen einfach extrem stark. Denn wenn ein Gegner einen Charge ansagt, kann ich erstmal 3 Zoll zurück statt der normalen 2. Das heißt, ich habe schon mal wieder ein Sechstel grob mehr Wahrscheinlichkeit, dass der Charge nicht passt. Und dann kann ich, nachdem ich die Attacke gemacht habe, nochmal 3 Zoll zurück. Das heißt, der Gegner muss quasi schon fast direkt vor mir gestanden haben, damit er seinen Charge noch rechtssicher schafft, wenn ich 6 Zoll einfach zurückschiften kann. Man könnte sogar, wenn man jetzt einen Gegner hat, der einen extrem langen Charge hat, so Berserker oder so, können ja auch mal auf 13 oder 14 Zoll kommen. Dann könnte man auch sagen, okay, ich shifte erstmal in, wenn die so einen langen Charge ansagen wollten, weil sie zum Beispiel einen Devastating Impact und die automatische 6 haben, könnte man sagen, ich shifte erstmal in die 12 Zoll rein, um schießen zu können, was man gegebenenfalls nicht hätte können, weil man zu weit weg war und shifte dann wieder 3 Zoll zurück. Oder ja, man setzt sich 3 Zoll weiter in die Flanke und dann nochmal 3 Zoll weiter in die Flanke. So dass man gegebenenfalls einfach aus der Sichtlinie des Gegners rauskommt, durch diese 6 Zoll, die man sich nochmal bewegt hat. Dadurch werden die, wie die Fähigkeit sagt, sehr, sehr nimble. Quasi, solange man nicht in ihrem Rücken auftaucht. Und selbst dann können sie ja 3 Zoll einfach mal nach vorne shiften. Und können dann zwar nicht ihren Attack machen, aber und dadurch dann auch nicht das zweite Mal shiften. Aber sie können halt, ja, man erwischt sie quasi sehr, sehr schwierig. Die Frage ist dann nur, machen sie tatsächlich, wenn der Gegner sie ignoriert, Schaden genug für eine 9-Punkte-Einheit? Und da zweifle ich halt momentan so. Ich glaube, das kann sehr gut funktionieren gegen unerfahrene Gegner, die halt sehen, ohne 9-Punkte-Einheit mit schlechten Verteidigungswerten, da komme ich schon irgendwie ran, die mache ich platt. Und dann bleiben sie hängen und werden von was anderem gecharged und weggebunden. Aber gegen jemanden, der halt sagt, okay, das ist eine 9-Punkte-Einheit, wenn die irgendwo rumsteht und mir jede Runde 5 Würfel oder 5 Hits mit Thundering reindrückt, ist das zwar nicht toll für mich, aber für eine 9-Punkte-Einheit des Gegners ist es okay, wenn sie so lange nichts anderes macht. Ja, ist das, glaube ich, einfach zu teuer. Noch eine kleine zweite Anmerkung, nämlich die Fähigkeit Nimble haben wir jetzt auch bei Ygritte aus dem Free Folk. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Einheiten nicht einfach ja, nach ihren Fähigkeiten und Punkten über Fraktionen hinaus bewerten kann. Denn Ygritte hat auch Nimble, kostet auch 2 Punkte, hat aber noch zusätzlich die Fähigkeit Assassine oder Assassinate, also das als Verb, und kann einmal im Spiel versuchen, ein Attachment zu killen auf die 3 plus, was natürlich auch relativ stark ist. Und man würde jetzt eigentlich denken, also entweder muss Ygritte teurer sein, also Ygritte muss auf jeden Fall teurer sein als der Piper, entweder sie für 2 Punkte und er für 1 oder ja, so eigentlich. Aber da Ygritte halt nur viel schlechtere Einheiten hat, in die man sie reinstellen kann, und Piper jetzt die Crossbowmen bekommen hat, mit denen er sehr, sehr gut synergiert, muss man halt die Punktkosten entsprechend im Kontext der Fraktion sehen. Das war jetzt einfach nur ein kleiner Exkurs zu, man sollte Einheiten und Attachments von unterschiedlichen Fraktionen nicht 1:1 miteinander vergleichen, da man die immer im Kontext ihrer Einheiten sehen muss, und das konnte man hier bei den beiden, die halt die gleiche Punktkosten kosten und die eine kann einfach mehr als die andere, einmal sehr schön erzählen. Das war's zur Folge von den Bilder Crossbowman für die Nachtwache. Ich bin sehr gespannt auf Erfahrungsberichte, wenn zum Beispiel welche, die schon mal proxen und ausprobieren, bevor sie dann kommen. Die sollen schon nächsten Monat kommen. Ich vermute, in den USA wird es diesmal auch ganz gut klappen, und dann müssen wir in Europa mal schauen, wann wir auch etwas davon abbekommen. Aber es gibt ja schon die Lannister Crossbowmen, das heißt, die kann man ja einfach mal mit einem schwarzen Schleier versehen und das Ganze austesten. Ich würde mich sehr über eure Gedanken oder auch praktische Erfahrungsberichte freuen. Ihr könnt die auf Facebook dalassen, ihr könnt die auch bei WordPress im Blog dalassen. Und noch ein letztes: Wir sind jetzt auch bei Spotify. Das heißt, wenn ihr uns bisher immer nur irgendwo anders hört und Spotify bevorzugen würdet, dann hört uns ab jetzt einfach bei Spotify. Das war's jetzt wirklich, und bis zum nächsten Mal.